Seelenarbeit im Sozialismus. Psychologie unter politischem Diktat und Justiz. Willkommen zu Seelenarbeit im Sozialismus. Entdecke mit uns die psychologischen Auswirkungen von politischem Diktat und Justiz im Sozialismus. Basierend auf fundierten Forschungsergebnissen, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bereit für eine tiefgründige Reise durch die Geschichte der Psychologie? Dann geht es los. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Seelenarbeit im Sozialismus – Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie. Zu Gast ist Privatdozentin und derzeit Vertretungsprofessorin für Psychologie Susanne Guski-Leinwand. Ich bin Sascha Förster und wir freuen uns, dass ihr uns heute zuhört. Heute wird es um das Thema Psychologie unter politischem Diktat und Justiz in der DDR gehen. Wir werden das BMBF-Teilprojekt kennenlernen und insbesondere auf den geschichtlichen Hintergrund in der DDR zum Thema Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie eingehen. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, ich freue mich auch und es ist wirklich ein sehr komplexer Forschungsverbund, den wir hier begründet haben. Vor über 5 Jahren haben wir uns schon zusammengefunden, als wir zur Beantragung eines solchen Forschungsprojektes im Rahmen allgemein definierter oder auch nicht wirklich definierter DDR-Forschung dazu als WissenschaftlerInnen aufgerufen waren von Seiten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und unser Forschungsverbund Seelenarbeit im Sozialismus untersucht erstmal diese großen 3 Psychfächer oder Psychdisziplinen, Psychbereiche, also Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie, wie Sie schon genannt haben. Und ein Kollege von uns untersucht auch nochmal das Gesundheitssystem in der DDR. Und warum ist das überhaupt ein Thema oder welches Programm steht dahinter? Also wenn man jetzt DDR-Forschung googelt, findet man es vielleicht nicht ganz so leicht. Aber wenn man auf den Seiten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung schaut, sieht man, dass es dort ein Rahmenprogramm für die Geistes- und Sozialwissenschaften gibt, ein Förderprogramm, was übertitelt ist mit den Worten Gesellschaft verstehen, Zukunft gestalten. Und in dem Zusammenhang wurde sehr offensichtlich, dass es Wissenslücken über die DDR gibt und diese Wissenslücken tatsächlich eben sich auch in den wissenschaftlichen Bereichen befinden. Und ja, da wollen wir eben zu diesen Psychthemen oder Gesundheitsthemen in dem Zusammenhang die Wissenslücken schließen.
Also wir knüpfen auch quasi an die erste Folge an, wo wir uns ja vergegenwärtigt haben, warum ist es überhaupt wichtig, Geschichte und Psychologie zusammenzudenken und sich auch die Geschichte der Psychologie genau anzuschauen. Wir haben verschiedene Beispiele gesehen, wo es eben ja reale Auswirkungen hat, was psychologische Theorien angeht. Und jetzt knüpfen wir quasi an den Zeitpunkt ab 45 bis zur Wiedervereinigung. Und da ist eben auch für mich die Frage, ja, was ist an dem Thema auch heute aktuell?
Da muss ich weit ausholen. Das ist also Verschiedenes. Wir haben ja hier bei uns an der Fachhochschule Dortmund ein Teilprojekt eben in diesem großen Forschungsverbund übertitelt mit Psychologie unter politischem Diktat und Justiz. Und zwar, weil wir ausgehen konnten schon von Vorarbeiten, auch aus den eigenen Reihen, zum Beispiel von Holger Richter, der zur operativen Psychologie schon Anfang der 2000er Jahre publiziert hat. Und wir auch aus DDR-Zeiten wissen, es gab schon dort auch tatsächlich Geschichte der Psychologie an der Universität Jena, gelehrt damals von Professor Georg Eckert. Aber dennoch ist es nicht erschöpfend zueinander gebracht oder in irgendeiner Form eine Systematik in der geschichtlichen Forschung erfolgt. Und für uns ist es insofern interessant, als man damals im Bundestag ja eine Enquete-Kommission hatte, die jetzt verschiedene Befunde auch hervorgebracht hat und eigentlich der Psychologie trotz dieser politischen Bedingungen auch Erfolge bescheinigt hat. Und wir haben dann uns gefragt, ja, was genau waren denn die Erfolge, die wir ja so eigentlich gar nicht kennen? Also unter uns Psychologinnen und Psychologen weiß man, es waren Einzelne, die sehr stark auch persönlich dann, wie Professor Friedrich Klicks, hervorstachen in der Öffentlichkeit damals in den 1960er, 70er Jahren. Aber wir wissen wenig eigentlich über deren Forschungsengagement und was denn eigentlich genau in der Psychologie in der DDR so stattgefunden hat. Wir wissen, dass die Teildisziplinen oder Grundlagen und Anwendungsfächer relativ deckungsgleich waren. Es gab sicherlich hinsichtlich der Arbeits- und Organisationspsychologie oder Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie in der Bundesrepublik gegenüber der Arbeits- und Ingenieurpsychologie rein nominell nochmal Unterschiede. Diese Arbeits- und Ingenieurpsychologie war etwas in der DDR, was vornehmlich an der TU Dresden so seinen Forschungsschwerpunkt oder Tätigkeitsschwerpunkt hatte. Aber wir haben kein gesammeltes oder systematisiertes Wissen oder gar Datenbanken und haben auch festgestellt, wenn man da so eine Grobabfrage macht zu psychologischen Grundlagenwerken mit Provenienz DDR, dass wir da auch im Karlsruher virtuellen Katalog oder in der Deutschen Nationalbibliothek zumindest zum Zeitpunkt 2015, 16, 17 irgendwie da wenig Nachweise bekommen. Also da hätte man dann vielleicht auch andere Stichwörter nochmal abfragen müssen. Aber es erschien nicht wirklich, wie man sagt, erschöpfend ausgearbeitet oder erschöpfend erforscht.
Wer hat sich denn da und wie zusammengefunden, um diesen Forschungsverbund zu gründen?
Also es war in erster Linie der leider zu Beginn eigentlich unserer Forschungsphase sehr plötzlich und unerwartet verstorbene Harald Freiberger, Medizinkollege, der sich ja in den letzten zwei Jahrzehnten schon stark mit der Erforschung verschiedener Facetten auch der medizinischen Einflussnahme auf bestimmte Sportleistungen und so weiter in der DDR beschäftigt hat, aber auch mit psychiatrischen Verfehlungen beschäftigt hat. Und Harald Freiberger derjenige war, der ganz viele Impulse auch eben interdisziplinär damit gab und auch gesagt hat, also wenn wir in das psychiatrische Geschehen oder psychotherapeutische Geschehen an Kliniken in der DDR schauen, dann sehen wir, dass da auch Psychologen involviert waren, Psychologinnen auch. Und das braucht eigentlich mal eine systematische Untersuchung. Wie kam es zu Einweisungen in Kliniken? Welche Rolle hatten die verschiedenen Berufssparten da? Welche Dinge aus der Forschung waren da unterstützend? Wie hat man sich überhaupt aufgestellt zu diesem politischen System, was dahinter stand? Gibt es da Zusammenhänge? Gibt es da keine? Also da gab es noch keine Untersuchung. Und das war als großer Impulsgeber sicherlich Harald Freiberger, den man hier wirklich auch namentlich wirklich gerne und wichtig würdigen muss. Und dann war es Professor Bernhard Strauß aus Jena vom Universitätsklinikum, der auch ausgewiesener Psychotherapieforscher ist und sich ja mit Harald Freiberger da auch intensiv ausgetauscht hat und die beiden dann eben diesen Aufruf des BMBF in die Forschungslandschaft in Deutschland aufgegriffen haben, gesagt haben, wollen wir daraus nicht einen Forschungsverbund versuchen? Denn es war ganz klar die Zielsetzung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, dass sich Forschungsverbünde dazu verschiedenen Themen zusammenfinden. Und dann haben sich also vielfältigste Forschungsverbünde gefunden, die also von unserem Themenfeld bis hin zu ganz anderen Themenfeldern in der Justiz oder im Bereich der Agrarwirtschaft und gehen. Und es sind schließlich dann lange Begutachtungen auch durchgeführt worden. Das heißt, wir haben uns, glaube ich, 2017 erstmalig zusammengesetzt in unserem Forschungsverbund und eine Konzeption überlegt, haben das dann bis 2018 eingereicht und haben dann 2019 den Förderbescheid bekommen. Also es war wohl auch für das Bundesministerium sehr überraschend, wie viele Forschungsverbünde sich da zur DDR-Thematik formiert haben. Und insgesamt sind 14 Forschungsverbünde dann in die Förderung eingegangen mit einem Gesamtvolumen von 40 Millionen Euro. Man kann das nachlesen, wenn man zum Beispiel googelt, Wissenslücken zur DDR schließen, da hat unsere vormalige Bundesbildungsministerin Karliczek auch noch mal persönlich in einem Video ausgeführt, was daran wichtig ist und was uns eigentlich fehlt in diesem Wissen über die Zeit der DDR.
Dieses Forschungsprojekt ist zum aktuellen Zeitpunkt 4,5 Jahre gelaufen. Mhm. Das heißt, es wird auch jetzt Zeit, die Ergebnisse darzulegen, darzustellen, deswegen ja auch dieser Podcast. Was sind denn so die Hauptpunkte, die als Erkenntnis aus der Forschung für Sie herauskommen? Also wie,
Ja, es ist ganz spannend, dass man in dieser Zeit der DDR oder wenn man die sowjetisch besetzte Zone, abgekürzt SBZ, ab 1945 noch hinzunimmt, wie in diesen 4,5 Jahrzehnten da sich verschiedene Phasen eigentlich für die Psychologie ausmachen und wie man auch da ablesen kann, wie sich verschiedene politische Strömungen da immer stärker platzieren und wie dann auch immer stärker eine Instrumentalisierung der Psychologie oder auch der Wissenschaften insgesamt, aber eben speziell auch der Psychologie stattfinden. Also Instrumentalisierung jetzt nicht gemeint, dass alle Psychologinnen und Psychologen nur noch nach DDR-Sprech funktionierten und ihre eigene Wissenschaft komplett ausgeblendet haben. So möchte ich das gar nicht den Eindruck erwecken und sehe ich das nicht, sondern eher, dass man sieht, wie eingeschränkt oder immer eingeschränkter auch der Freiraum, der wirklich wissenschaftliche Freiraum dann auch war. Also dass wir auch wissen, dass Forschungsförderung immer stärker an die politischen Notwendigkeiten angepasst wurde beziehungsweise danach bemessen wurde und ganz viele Forschungsvorhaben auch aus der Psychologie gar nicht stattgefunden haben. Darüber gibt es kein systematisiertes Wissen leider bis jetzt, weil wir auch keine Befragung jetzt von jetzt noch lebenden Zeitzeuginnen machen konnten, beziehungsweise leider auch in den 3 Jahrzehnten seit der Wiedervereinigung auch einige schon gar nicht mehr leben, die sicherlich da zu unrealisierten Forschungsprojekten hätten was sagen können. Aber das ist das, was uns zumindest schon ins Auge gesprungen ist und was uns auch natürlich überwältigt hat, als wir uns damit beschäftigt haben, eine Datenbank zu erstellen über alle in der DDR vollzogenen Fachpublikationen zur Psychologie, dass wir da eine Vielzahl von Aufsätzen und Artikeln zusammengetragen haben, die wir so gar nicht erwartet haben. Also wir sind da jetzt bei einer Anzahl von ungefähr 6.000. Und das ist für 4,5 Jahrzehnte eine ganz stattliche Zahl. Das sind nicht 6.000 Bücher, das sind 6.000 Arbeiten, ja, mit unterschiedlichem Umfang von, ich sag mal, knappen 3 Seiten bis hin zu 200 Seiten oder mehr. Aber dass wir überhaupt sehen, es gab ein sehr vielfältiges Engagement um die Psychologie in der DDR oder in der Psychologie in der DDR. Und dass wir das ja versuchen, zumindest jetzt erstmal im Sinne der Sicherung kulturellen Erbes dann auch der Wissenschaft beziehungsweise allen Interessierten dann auch öffentlich zugänglich zu machen und so eine Datenbank dann wahrscheinlich beim Leibniz-Zentrum oder beim Leibniz-Institut, so heißt es ja, für psychologische Informationen und Dokumentation an der Universität Trier dann in wenigen Monaten dann auch zur Verfügung steht.
Ihr Spezialgebiet von diesen 3 Themen, Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie, ist die Psychologie. Gibt es an der Stelle, kann man da nochmal die Themen Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie orten, an denen Psychologie gelebt wurde, in Anführungszeichen?
Ja, also die DDR hatte eigentlich Psychologie nicht als so eine herausragende Disziplin jetzt auf dem Förderplan oder auf dem Forschungsplan. Es waren 4 Universitäten zunächst mal, an denen Psychologie gelehrt wurde, beforscht wurde. Das war an der Humboldt-Universität in Berlin, Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Das war dann die Karl-Marx-Universität in Leipzig und ist auch immer noch an allen 3 Standorten und dann als 4. Standort dann auch tatsächlich noch an der Technischen Universität in Dresden. Diese 4 verschiedenen Universitäten hatten verschiedene Schwerpunkte. Das habe ich, glaube ich, im ersten Podcast auch schon erwähnt. Und ja, das ist also interessant, das nochmal nachzuvollziehen, inwiefern die Politik da einerseits diese Schwerpunkte unterstützt hat, andererseits aber auch reglementiert hat, was innerhalb dieser Schwerpunkte stattfinden durfte und was nicht. Und damit auch stark kontrolliert hat und überwacht hat, was tatsächlich dann stattgefunden hat. Wenn Sie heute sehen, die Universitäten in Deutschland, West und Ost, die haben alle diese Bereiche vertreten, die damals aufgedröselt waren sozusagen in der DDR. Und das könnte man jetzt gar nicht immer tages- oder wochen- oder monatsaktuell überprüfen, wo die jeweiligen Standorte sich da befinden oder was da war. Natürlich ist es heute auch viel komplexer alles ausgestattet, aber das ist schon augenfällig, dass das Thema Kontrolle, Überwachung und damit auch politische Orientierung immer sehr offensichtlich im Raum steht in der DDR.
Wie stark war denn die politische Einflussnahme? War das eher in Form von ausbleibender Förderung, dass man also quasi gegen eine Wand lief, wenn man andere Themen machen wollte? Mhm. Oder war es wirklich konkrete Einflussnahme?
Es war beides. Und da kommt es wirklich oft drauf an, welchen Zeitraum wir anschauen. Mhm. Also wir können eigentlich fast die gut 4 Jahrzehnte, auch so Jahrzehnt zu Jahrzehnt fast einteilen und da die Veränderungen festmachen. Das, was am Anfang auftaucht oder besonders hervorsticht, ist, dass man sich versuchte, zunächst mal naturwissenschaftlich aufzustellen, weil man sich auch ganz bewusst abgrenzen wollte. Und da muss man eigentlich sagen, war die DDR an dem Zeitpunkt eigentlich wissenschaftlich besser aufgestellt für die Psychologie oder kritischer aufgestellt gegenüber dem, was vorher in den 40er Jahren sich in Deutschland als Psychologie positioniert hatte. Also man wollte sich in der DDR, und das war hinterher wirklich auch so ein Kampfslogan, dieser faschistischen oder später hieß es der bürgerlichen Psychologie der BRD auch abgrenzend aufstellen. Aber gerade dieses Thema, sich abzugrenzen gegenüber möglichen faschistischen Inhalten, die ja alle auch gar nicht aufgearbeitet waren nach 45, wie auch, ja, dass man da eigentlich in der DDR erstmal auf einem, finde ich, wissenschaftlich eigentlich respektablem Ansatz war, zu sagen, wir nehmen alles Ideologische erstmal raus und versuchen uns auf was Naturwissenschaftliches zu besinnen. Ob das dann wirklich psychologisch, ich sag mal, angemessen war, ist dahingestellt, aber im Grunde ist diese erste Phase, dem sogenannten Pavlovismus, dann sehr stark geschuldet, wo man versucht, eben am Beispiel dieser reflexologischen Forschungsergebnisse eine Psychologie aufzubauen, die sich naturwissenschaftlich aufstellt. Und dann ist aber so zum Ende der 50er Jahre hin oder zu den 60er Jahren hin sehr offenkundig, dass die DDR sich immer stärker ideologisiert, immer mehr sich jetzt auch in den Wissenschaften versucht, ja, zu stärken politisch, und dann auch andere Themen, die dann weniger naturwissenschaftlich, sondern eher, dann müsste man sagen, geisteswissenschaftlich oder gesellschaftswissenschaftlich dann aufstellen und dann auch die Psychologie verändern. Also in den 60er Jahren ist dann verstärkt zunächst mal so als Übergang die Informationstheorie und auch die Forschung in der Kybernetik, auch in der Psychologie vorherrschend. Das war eben das auch, was ich vorhin schon zu Friedhard Klicks kurz anriss. Ein besonderes Kapitel. Nur wenn man das dann betrachtet, also Kybernetik als so eine Regelkreiswissenschaft, als so eine Wechselwirkungswissenschaft, war sicherlich inhaltlich nicht ganz ungefährlich. Also dann, wenn man über Wechselwirkungen nachdenkt, landet man irgendwann auch beim Individuum, das überhaupt noch nicht im Zentrum stand zu Zeiten der DDR. Und dass man dann auch vor allen Dingen sich fragt, sind politische Wechselwirkungen eventuell nicht günstig auf das Verhalten und Erleben von Menschen? Und vor allen Dingen die kybernetische Forschung selbst hat nochmal auch einen eigenen Sprachschatz, eine eigene Terminologie. Und das passte dann auch gar nicht mit dem politischen Sprachschatz, der ja auch ein sehr eigener wurde in der DDR, mehr zusammen. Und dann hat man, glaube ich, befürchtet, oder so sind einige Auslegungen auch von Kollegen, die darüber gearbeitet haben, dass man sagte, also das hat dann die kybernetische Forschung, die eine recht ideologiefreie Forschung oder wenn dann ideologiekritische Forschung hätte vielleicht werden können, auch ins Hintertreffen gebracht. Ja, und ab da haben wir dann auch Mitte der 60er Jahre diese Bildungsreform oder das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungswesen, was dann auch regelt, dass bestimmte Inhalte vermittelt werden müssen, beziehungsweise auch auf diese Ausrichtung auf die sozialistische Persönlichkeit hin stattfinden müssen. Und ab da wird es dann wirklich schwierig, dass man eine freie psychologische Forschung, also frei von diesen politischen Vorgaben, zumindest auf dem Papier durchführen konnte. Also man musste immer, um politisch einwandfrei zu gelten oder nicht beäugt zu werden, dann auch von der Stasi, da sich mit den entsprechenden Formulierungen wappnen, beziehungsweise das auch in den Fachaufsätzen wenigstens zum Eingang und zum Ende so formulieren. Also wenn wir draufschauen auf die Inhalte, sollten wir also uns vor allen Dingen auf die Mitte der Fachtexte besinnen, denn da ist dann das eigentlich fachlich Interessante. Und wir sollten einfach wissen, dass unter Diktatur es eben ja ein Muss ist, sich auf das politische System zu beziehen. Aber wir dürfen nicht verallgemeinernd sagen, jeder oder jede, die das dann zu Anfang oder zu Ende von einem Aufsatz so formuliert, ist dann SED-treu gewesen oder war gar irgendwo mit der Stasi verbunden oder sowas. Also man man darf keine Fehlattribuierungen machen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass man da einfach viel wissen muss und auch viel recherchieren muss über den Werdegang, über die, ja, wenn man so will, wissenschaftspsychologischen Zugänge der einzelnen Personen, und diese liegen meistens nicht offen. Also wenn man auch in der DDR natürlich nicht offen einfach so über seine Motivation unbedingt sprechen konnte, weil es konnte eventuell schlimmstenfalls gegen das System gehen. Und das ging nicht.
Also wenn man jetzt Literatur in die Hände bekommt, die in der DDR entstanden ist, Forschungsergebnisse vielleicht, wo man erstmal ganz unkritisch drauf guckt, ja, also wie soll man damit umgehen? Einerseits kann man nicht sagen, alles, was in der DDR erforscht wurde, ist wertlos. Mhm. Und andererseits kann man es nicht ohne den historischen Hintergrund komplett verstehen.
Ja, also anerkennen muss man erstmal, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus der Psychologie, die publiziert haben, auch westdeutsche oder westeuropäische oder sogar angloamerikanische Fachliteratur auch in ihre Forschung einbezogen haben, beziehungsweise daran angeknüpft haben oder das mit eingebunden haben. Man muss dann im Einzelnen nachlesen, ab wann werden diese Inhalte genommen, um sie sozusagen als Pole oder Gegenpole, wie auch immer, zum System zu setzen oder zu den Systemvoraussetzungen der DDR zu setzen. Oder bleibt es neutral? Also wird das Thema gar nicht politisiert? Also da muss man dann wirklich im Einzelnen hinschauen, spielt da die Anpassung an die Gesellschaft oder an die Notwendigkeiten eine große Rolle in der jeweiligen Publikation oder im Forschungsvorhaben oder im Forschungsprojekt? Oder ist es eher frei davon und es bleibt eigentlich am Individuum orientiert, auch wenn dort eigentlich das Individuum lange überhaupt gar nicht im Zentrum der Psychologie sozusagen von oberster Stelle stand. Es ging eher darum, wirklich das Kollektiv und das Funktionieren im Kollektiv in den Vordergrund zu stellen, jedenfalls politischerseits. Natürlich hat die Psychologie sich mit Einzelpersonen beschäftigt, ja.
Wie hat sich das denn auf die Disziplinen ausgewirkt, also dass immer mehr auch eine Instrumentalisierung stattfindet? Welche waren dann besonders interessant und welche wurden vernachlässigt?
Es kommt drauf an, von welchem Schwerpunkt aus man das sieht. Also wenn wir jetzt vielleicht mal vom Bereich der Arbeits- und Ingenieurpsychologie ausgehen, man könnte ja jetzt denken, ja gut, Arbeitsprozesse, wo ist da jetzt im Arbeitsablauf Ideologisierung oder politischer Zugriff möglich? Da muss man wissen, dass die DDR für sich als Land die sogenannten Fünfjahrespläne eben auf den Parteitagen verabschiedet hat. Und diese Fünfjahrespläne dann immer auch bestimmte Dinge vorgab, was an Produktion, was an Arbeitsfaktor, Erfolg für diese Deutsche Demokratische Republik hinten rauskommen sollte. Und also musste man auch Wissen aus der Psychologie haben über störungsfreie Arbeitsabläufe, über Einflussgrößen, die eben Arbeitsprozesse blockieren, wie auch immer konnte. Und insofern kann auch da eben Forschung gerichtet, kontrolliert, beschnitten worden sein, die ja vielleicht auch ganz andere Themen gerne vertieft hätte. Aber unter den Vorgaben aus Sicht der Politiker damals oder Politikerinnen auch gar nicht statthaft war. Und das ist das, also ich denke, dass man da nochmal schauen muss unter den Dingen, was gab es für den jeweiligen Schwerpunkt an möglichen Vorgaben aus der Politik? Wie kann man das nochmal rausfiltern oder wenn andere sich künftig damit beschäftigen, wie kann man da nochmal Kontextwissen auch heranziehen und sehen, aha, guck mal, da könnte der Fünfjahresplan eine Rolle gespielt haben oder an anderer Stelle könnten Dinge wie Vorgaben zur Entwicklung auf eine oder Norm einer sozialistischen Persönlichkeit hin stattgefunden haben. Das muss man sozusagen immer gegenlesen. Ja, also das ist so eine Art Gegenlesen oder Zusatzlesen dazu, wo können wir da solche Dinge aufspüren.
Wenn man die Entwicklungen in der DDR und in der Bundesrepublik nebeneinander legt, die ja vielleicht mehr oder weniger den gleichen Ausgangspunkt haben, wo und wie hat sich da das immer weiter differenziert? Was sind da so die Hauptpunkte?
Das ist ganz interessant wieder, diese Frage. Also Sie haben ja beim ersten Podcast auch kurz diese Nachkriegskinderstudie erwähnt, die von Professor Thome und anderen hier in Bonn ja auch stattgefunden hatte in den 60er Jahren oder 1950er Jahren, glaube ich schon. Ich habe mich gefragt, gab es so ein Engagement oder ein Vergleichbares in der DDR? Ist mir nicht bekannt. Dieses Projekt, was hier auf der Westseite ja stattgefunden hatte, sollte ja untersuchen, inwiefern Nachkriegskinder oder diese Generationen spätere oder Spätfolgen vom Krieg oder der Mangelversorgung und so weiter hatten.
Genau, und das war interessanterweise auch gefördert durch Marshallplangelder und stand in der Tradition amerikanischer Forscher, die schon vorher Langzeitstudien auch gemacht haben und die sich eben gefragt haben, so wie entwickeln sich die Kinder, die vor dem Krieg oder nach dem Krieg oder während des Krieges geboren wurden. Über längeren Zeitraum, haben die irgendwelche Nachteile, Einschränkungen? Und also einerseits, wie entwickeln sich quasi beide Systeme in Anführungszeichen nebeneinander? Und dann kann man natürlich auch nochmal schauen, welche Weltmächte nehmen sie Einfluss? Also gibt es vielleicht russische psychologische Forschung oder Einflussnahme aus dem, also nicht russisch, sondern sowjetisch?
Ja. Das ist wirklich interessant. Also hier im Westen eben, wie gesagt, diese Studie mit der Frage der Entwicklungsverläufe oder Entwicklungseinflussgrößen nach solchen Ereignissen wie dem Zweiten Weltkrieg. Das war hier ein wichtiges Thema, eben auch durch die Alliierten, durch die westlichen Alliierten unterstützt und auch kontrolliert sicherlich zu dem Zeitpunkt noch. Und auf der Seite der DDR oder zunächst der SPZ und dann DDR war es tatsächlich so, dass man sich an der sowjetischen Psychologie orientiert hat und da auch zunächst mal die Lehrbücher ganz klar auch noch nachweisen, diejenigen, die man noch hat in den Bibliotheken, dass die als Übersetzungen aus dem Sowjetischen zu einem großen Teil stammen. Und das lässt erst so gegen Mitte, Ende der 60er Jahre nach, dass dann also vermehrt auch eigene Grundlagenwerke verlegt werden in der DDR. Aber da sieht man wirklich die Dynamik, die die Alliierten auf den beiden Teilen der deutschen Staaten jeweils da für sich auch in Anspruch genommen haben oder in die Wissenschaft mit reingebracht haben, dass man versucht hat, das doch auch in jedweder Hinsicht abzugrenzen. Und da war man tatsächlich eben von Seiten der DDR oder der Sowjetunion auch stärker auf diese Verhaltensforschung aus, schon genannt Pavlovismus und dann später auch eben in Richtung Kybernetik und dergleichen. Also die Ideologisierung und damit auch Instrumentalisierung der Psychologie in der DDR verstärkt sich ab Mitte der 60er Jahre etwa oder ab den 1960er Jahren, ja.
Was war für Sie das Ergebnis, was am unerwartetsten herauskam aus dem Forschungsprojekt? Was war für Sie die größte Überraschung?
Also eine Überraschung war, dass ab den 1980er Jahren oder vielleicht auch schon so Ende der 70er Jahre sich in der DDR tatsächlich auch in der Psychologie Dinge nachweisen lassen, die eher so hier im Westen auch Thema waren. Also gruppendynamische Forschungen, aber auch damit dieses Thema, die Individuen stärker ernst zu nehmen auch. Was aber nicht unbedingt gleichwertig zur bundesrepublikanischen Psychologie oder Betrachtung des Individuums damals war, sondern eher politisch dazu genutzt wurde, zu schauen, wenn das System nicht funktioniert, dann liegt es vielleicht doch am Einzelnen oder an der Einzelnen, der da ein Defizit hat. So. Das ist vielleicht aber von der Politik so gedacht worden, aber nicht unbedingt von Psychologinnen und Psychologen auch so tatsächlich dann transportiert worden. Also diese, ich sag mal, Auswege, die Psychologinnen und Psychologen da tatsächlich wohl gefunden haben, die wir aber auch leider systematisch gar nicht bis jetzt erheben konnten, weil es einfach vom Grundgerüst unseres Projektes nicht vorgesehen war. Das fasziniert mich und das ist da, wir würden ja heute auch von Resilienzen oder sowas sprechen. Vielleicht gibt es sowas wie politische Resilienz, müsste man mal untersuchen, dass es sowas offenbar gegeben hat und auch nicht so selten gegeben hat. Und dass man auch sehr vorsichtig war, auch untereinander, auch in der Gesellschaft vorsichtig war, was man wem, wie an Gedanken dann auch mitteilt, dass man offenbar so einen Orientierungskodex hatte und ahnte, wenn bei wem man vielleicht offener sein konnte und bei wem man sich besser ein bisschen bedeckter hält und dass man da auch verschiedene Allianzen vielleicht gebildet hat, dass man auch zu Kolleginnen und Kollegen im Westen Kontakte aufrecht hielt. Also ich weiß, dass das wirklich auch gerade unter den also aus heutiger Sicht gesehen, älteren Professorinnen und Professoren durch die Kongresse auch der Deutschen Gesellschaft für Psychologie hier im Westen, in der BRD, ganz viel Austausch möglich war. Also dass auch Besuche von DDR-Psychologinnen und Psychologen möglich waren, aber dass da auch immer eine Kontrolle dieser Personen stattgefunden haben, wenn die hier waren, dass die Stasi auch das nicht aus den Augen ließ. Also das war sicherlich allen irgendwie bekannt, aber wie genau dann diese Kontrollmechanismen funktionierten, das sehen wir heute erst, wenn wir solche Akten dazu sehen dürfen.
Inwieweit ist eine Bewertung möglich der einzelnen Forschenden, inwieweit sie durch die Staatsideologie geprägt waren, vielleicht sie sogar unterstützt haben, mit aufgebaut haben, ihre Gedanken eingebracht haben oder die in einer Art geistigen Widerstand, ist ein großes Wort für jetzt in diesem Kontext, aber die eher dagegen gearbeitet haben.
Das können wir noch nicht abschließend sagen. Ich habe aber den Eindruck, dass die meisten in der Psychologie sich als Psychologinnen und Psychologen definiert und identifiziert haben. Es gab sicherlich einige, es gab ja auch diese sogenannte Kaderunterstützung oder Kaderförderung in der DDR. Das heißt, es gab politischerseits immer das Bestreben, auch in den Wissenschaften allgemein, nicht nur in der Psychologie, auch ja, Linientreue, Parteitreue, ja, Fachexpertinnen und Experten heranzuziehen. Aber wir haben jetzt keine, ich sage jetzt mal, bis jetzt noch keine Personenforschung machen können und würden das auch jetzt nicht unbedingt als ja so notwendig sehen, weil wir jetzt keine offensichtlichen Übergriffigkeiten erkennen können. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, das ist jetzt eine Aussage auf den akademischen Bereich. Da, wo sich Verquickungen zu Institutionen aufweisen lassen, die die Sozialisation zur Psychologie hin sozusagen nachrangig vollzogen haben, nämlich da, wo das Ministerium für Staatssicherheit vor allen Dingen ins Spiel kommt, ins Forschungsspiel sozusagen, da wird es schwierig. Denn wir wissen, dass Offiziere, Offizierinnen sicherlich auch, beim überwiegenden Teil Offiziere des Ministeriums für Staatssicherheit unter sogenannter Legende, also verdeckt, als Psychologiestudentinnen und Studenten an den Universitäten waren und auch Diplome in Psychologie bekommen haben, dass man da aber sowohl als Hochschullehrer, Hochschullehrerin als auch Student, Studentin keine genaue Kunde von hatte. Dass man also da erst ja, nach der politischen Wende eigentlich Kenntnis bekommen hat und vorher nur leichte Hinweise oder Ahnungen vielleicht hatte, dass da möglicherweise Personen unter den ja, Kommilitoninnen, Kommilitonen sein konnten, die eben speziell, ja, fast muss man sagen, abgesandt waren vom Ministerium für Staatssicherheit, um sich psychologisches Wissen anzueignen. Und die Verwertung, also wir sprechen da wirklich lieber von Verwertung als von Verwendung. Verwendung klingt so, naja, ne, so hin und wieder oder unsystematisch, sondern, aber ich glaube, dass es da eher was Systematisches gab oder wir wissen ja auch, es gab die operative Psychologie, auf die wir später noch zu sprechen kommen, dass diese Verwertung wirklich was sehr Gezieltes war, zu politischen Zwecken auch Konzipiertes war und wir da auch nochmal genau unterscheiden müssen, wo war da auch eine seriöse Anwendung von Psychologie im akademischen Kontext, während es im eher nicht akademischen Kontext, wie eben im Ministerium für Staatssicherheit, eine sehr unseriöse, beziehungsweise wir müssten eigentlich sagen, auch unstatthafte Nutzung und Verwertung psychologischen Wissens stattgefunden hat.
Wie schwer ist die Bewertung dadurch, dass die Ereignisse zeitlich noch sehr nah sind? Also ich kann mir vorstellen, dass es einerseits viel Schweigen gibt, weil auch teilweise noch lebende Personen davon betroffen sind, beziehungsweise Leute dort in Ausbildung waren, wenn ich mir jetzt vorstelle, die akademische Psychologie, wo auch eine Wertschätzung immer noch da ist und jemand, ich sag mal, beschmutzt wird oder kritisiert wird, nicht nur auf akademische Art und Weise, sondern dann eben durch den ideologischen Hintergrund oder durch die Beeinflussung. Macht das schwerer?
Das macht es auf jeden Fall schwerer, zumal ja niemand von uns, also wir auch heute, uns nicht sozusagen von unserem gegenwärtigen politischen Hintergrund oder unserer Verfassung lösen können bzw. dürfen. Das durfte man in der DDR auch nicht. Also man durfte nichts machen, was gegen die Verfassung war oder gegen andere Gesetze, die also auch vielfältig auf die Psychologie auch eingewirkt haben. Und ich glaube, da muss man vor allen Dingen darauf auch vertrauen und auch ernst nehmen, wenn Selbstdarstellungen auch wirklich so formuliert sind, dass Kolleginnen und Kollegen sagen, wir haben uns als Psychologinnen und Psychologen gesehen. Ja? Und man muss dann schauen, okay, wie war die Psychologie denn konzipiert? Wo war der Schwerpunkt? War der Schwerpunkt eher beim Kollektiv, so wie es in der DDR hieß? Oder war der Schwerpunkt wirklich eher dann beim Individuum? Wie auch immer, also auch bei der Entwicklungspsychologie, dann bei den Kindern und so weiter. Und wie hat man dann die Ergebnisse interpretiert oder auf was hat man sie bezogen? Und das ist sicherlich das eine. Das andere ist, dass wir keine, aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen, keine Zugänge haben auf Übersichten, die jetzt Parteizugehörigkeiten oder sowas haben oder so. Und selbst das wissen wir ja auch aus dem Nationalsozialismus, dass das nicht unbedingt hieß, dass man deswegen ideologisch eine Wissenschaft für sich genutzt hat. Aber wir wissen trotzdem auch, dass eben viel Instrumentalisierung der Psychologie stattgefunden hat, auch in anderen Kontexten, also in pädagogischen Kontexten, also Kontexten der Heimerziehung. Es sind ja insgesamt 14 Forschungsverbünde, die vom BMBF gefördert wurden oder noch werden, die sich auch gerade diesem Thema Umgang mit Kindern und Jugendlichen in stationärer Unterbringung, Heimerziehung beschäftigen, wo wir viele, viele Übergriffe sehen, wo wir auch sehen, dass da auch Psychologinnen und Psychologen involviert waren. Und man sich dann fragt, wie haben die das zulassen können? Ja, dass also auch so viel Unglück und so viel Übergriffigkeiten passierten. Und da kommt man dann an einen Punkt, dass man sagt, okay, welchen Maßstab hätten denn Psychologinnen und Psychologen fachlicherseits gehabt, da ihre Stimme dagegen zu erheben oder tatsächlich anders zu agieren? Und das wäre für uns heute immer noch im Zweifelsfall dann zuletzt die berufsethische Richtlinie, zu der wir sagen können, also das darf ich nicht fachlicherseits, weil da hört es auf. Das ist nicht das, was wir von unserem Berufsstand als ethisch vertreten können. Das gab es in der DDR nicht. Es gab keine Berufsethik für Psychologinnen und Psychologen. Das war etwas, was bundesrepublikanisch Ende der 60er Jahre erstmalig ethische Richtlinien publiziert wurden. Und zwar im Verbund vom Berufsverband Deutscher Psychologen und der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, die auch bis heute immer wieder neu aufgelegt wurden, also erneuert wurden, ergänzt wurden. Und da zu diesem Zeitpunkt zum Teil noch auch Kolleginnen und Kollegen aus der DDR Mitglied oder zumindest Mitteilnehmende an dieser bundesrepublikanischen Psychologie auf Kongressen, Tagungen und so weiter waren, hat man vielleicht schon auch Kenntnis gehabt von Berufsethik und hat die sicherlich auch im akademischen Feld zumindest auch zu großen Teilen mit einbezogen. Aber wir haben keine Berufsethik zur Psychologie in der DDR, die verbrieft war, die sich explizit in Studienordnungen so formuliert hat, dass man sagt, da gab es Dinge, die waren menschenrechtlich geschützt oder da konnte man sich vor verwehren, vor Instrumentalisierung. Das muss man dazu sagen, dass es da an Ressourcen auch für die eigenen Fachkollegen gefehlt hat.
Gab es denn oder sind Sie auf Dinge gestoßen, wo Sie sagen, die wären ethisch heutzutage unvertretbar, die vielleicht in der DDR gemacht wurden? Und wie würde das konkret aussehen?
Also in der akademischen Psychologie habe ich jetzt kein Beispiel, wo ich jetzt sagen kann, also da haben wir auch nicht in die einzelnen Forschungsprojekte so intensiv reingeschaut, sondern haben erstmal nur gesammelt, was können wir da sichern an Wissen, was stattgefunden hat. Da, wo es wirklich insgesamt schwierig wird, bewegt es sich eher im Bereich, wo man die politischen Vorgaben oder politische Zielsetzungen psychologisch reflektiert oder sieht, dass da Brücken zur Psychologie oder zu psychischen, psychologischen Wirksamkeiten geschlagen wurden. Und da gibt es ein Beispiel. Ich habe jetzt, also letzte Woche war ich noch im Stasi-Unterlagenarchiv in Erfurt, wo ich übrigens sehr großartig unterstützt werde seit Jahren, seit Beginn des Forschungsprojektes. Und da habe ich also eine Akte bekommen, die auch schon mikroverfilmt war übrigens in DDR-Zeiten, zu Ende der 70er Jahre. Und da ging es um das Thema Zersetzung. Zersetzung ist ja etwas, was unter Mielke, unter der Richtlinie 176 definiert war mit einzelnen Maßnahmen, wie man Menschen diskreditieren kann, wie man sie aus ihren sozialen Bezügen herauslösen kann, wie man ihnen schaden kann, wenn sie nicht diesem politischen Bild des sozialistischen Menschen, der sozialistischen Persönlichkeit in der DDR entsprachen. Und da ist in diesem einen Dokument, was ich also letzte Woche noch gesehen habe, tatsächlich ausformuliert, dass mit Zersetzung das Selbstvertrauen von Menschen zerstört werden sollte. Und da sind wir eigentlich heute aufgerufen, wo wir diese Dinge untersuchen können, wo uns diese Dinge zugänglich sind. Das war den Kollegen damals nicht zugänglich. Das war alles geheim, also da konnte keiner dran. Dass wir diese Dinge heute aufarbeiten und heute uns dem als Psychologen mit diesem Fachwissen widmen und da schauen, was ist da abgeflossen, was hat man genutzt von Seiten der Stasi und welche PsychologInnen waren qualifiziert, als Stasi-MitarbeiterInnen qualifiziert und haben da eigentlich Wissen so verwertet, dass es sich gegen Menschen richtete.
Was ist für Sie das wichtigste Ergebnis des Forschungsverbundes?
Ach, das sind ganz, ganz, ganz viele Ergebnisse, aber ich glaube, für mich vielleicht persönlich erstmal reflektiert ist, dass es nicht die eine DDR-Psychologie gibt oder gab, wie es manchmal vielleicht in einzelnen Wikipedia-Artikeln oder dergleichen erscheint. Also es gibt ganz viele Zugänge, sehr vielfältige Perspektiven, auch innerhalb der DDR-Psychologie, wenn man das so labeln will. Es gibt sehr viele Ansätze, die leise auch als reflektierende kritische Ansätze in verschiedensten Publikationen auftauchen, gerade in den 1980er Jahren auch. Es gibt vieles, was im Bereich Friedenspsychologie zum Beispiel interessant ist. Friedenspsychologie war in der DDR eher so unter dem Aspekt auch der Umweltpsychologie entstanden, war also so eine, ich sag mal, ganz kleiner Teilbereich der Psychologie und war insofern politisch okay, als dass man sagen konnte, ja, wir sind für den Frieden, weil wir sind nicht NATO und wir sind nicht so wie die Bundesrepublik. Man konnte das also prima feindbildartig nutzen. Und gleichzeitig war in den Reihen der Friedenspsychologie so eine kritische Reflexion auch gegenüber dem Staat möglich und erwuchs eigentlich, wenn man das jetzt mal so nachvollzieht, immer mehr in den 1980er Jahren auch mit der Friedensbewegung. Und auch mit der Wahrnehmung der bundesrepublikanischen Ansätze in der politischen Psychologie zum Beispiel im Sinne von Mündigkeit und wirklicher Demokratie und nicht einer Diktatur, die sich nur Demokratie nannte, wie es in der DDR war. Und ja, also das sind, glaube ich, so für mich persönlich auch wirklich überzeugende und überraschende Erkenntnisse, aber genauso auch die entsetzlichen, beeindruckenden Erkenntnisse, mit denen wir auch noch nicht abschließend fertig sind, in welcher Vielfältigkeit auch Psychologie oder psychologisches Wissen zur Unterdrückung, Repression und auch, wie es die Stasi so nannte, Zersetzung, also Zerstörung menschlicher Biografien oder auch menschlicher Selbstverständnisse und Selbstentwürfe da stattgefunden hat. Das ist etwas, was mich eher bekümmert.
Vor allem, was sehr nah an uns noch dran ist und an den Folgen kann ich mir auch vorstellen, dass heute immer noch Leid daraus entsteht und präsent ist.
Ja.
Schauen wir nochmal auf die Lücken. Nach Forschungsprojekten gibt es natürlich immer riesige Lücken, die da klaffen und es muss geforscht werden. Aber vielleicht im Ernst, wenn Sie nochmal sagen würden, so da, wo Sie jetzt angekommen sind, was ist der Horizont? Wo müssen wir weiterschauen?
Also was wir in unserem Projekt ja gar nicht aufgreifen konnten, waren die verschiedenen Zugänge zum Psychologiestudium, also das zu systematisieren. Wir wissen, dass in der DDR Menschen oder Personen mit akademischen, familiärem Hintergrund eher wenig Chancen hatten, überhaupt in ein Studium zu kommen und auch in ein Psychologiestudium zu kommen. Das wäre als nächstes für uns mal, ich sag mal, losgelöst jetzt von der Personenebene im Individuum gedacht, sehr interessant rauszufinden, wie waren die sozialen Herkünfte. Also eher eine soziologische Fragestellung an der Stelle vielleicht. Und auch dann, wie waren die Bildungsverläufe, also welche Weiterbildungen wurden gemacht oder welche Möglichkeiten des Austausches wurden genutzt, auch zu westlichen Kolleginnen und Kollegen hin. Welche Diskurse haben stattgefunden oder wo gab es eben auch vielleicht noch graue Literatur oder gibt es die immer noch? Also so etwas, ja. Also ich glaube, da ist ganz vieles noch, wo wir ja eher im Sinne dieses sozialen Wandels auch noch mal hinschauen müssten und wo wir uns dann auch noch mal beschäftigen müssen und wie waren dann auch vergleichend die Sozialisierungen derer, die dann auch im Bereich der Stasi sich für Psychologie interessiert haben, wie waren Zuweisungen innerhalb der Stasi, dass da Menschen offenbar in Psychologiestudiengänge eingewiesen wurden. Was war genau das Interesse daran? Was war die Zielsetzung der juristischen Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit, an der dieses Fach operative Psychologie ja gelehrt wurde und so weiter. Also das bleibt sicherlich eine vergleichende Forschung, die da noch mal ansteht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir die verschiedenen Orte oder Institutionalisierungen von Psychologie auch noch mal vielleicht herausstellen im Sinne von, vielleicht kann man da an den Universitäten oder auch Hochschulen, Fachhochschulen, wo auch Psychologie für andere Berufe gelehrt wurde, auch noch mal so eine kleine Wissenschaftslandschaft herstellen oder eine Orientierung herstellen. Wo überall hat denn Psychologie Platz genommen zu DDR-Zeiten? Vielleicht sowas, so als große Hotspots.
Dann möchte ich mich erstmal bedanken für die Vorstellung des Forschungsprojekts und die vielen Einblicke, die wir bekommen haben. In der nächsten Folge werden wir Hanna Nussmann kennenlernen, die dann nochmal vertiefend auf die akademische Psychologie in der DDR eingehen wird und auch über psychologische Folter mit Bezug zu den Zersetzungsmaßnahmen der Stasi in der DDR mit uns sprechen wird. Und in der letzten Folge gehen wir dann nochmal vertiefend auf die operative Psychologie ein, auch ein sehr spannendes Thema. Herzlichen Dank, Frau Guski-Leinwand.
Ja, ich danke auch.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
Der Podcast stellt das Teilprojekt Psychologie unter politischem Diktat und Justiz vor, das neben drei weiteren Teilprojekten im BMBF-Forschungsverbund Seelenarbeit im Sozialismus angesiedelt ist. Diese drei anderen Teilprojekte lauten wie folgt. Das Teilprojekt Psychotherapie unter der Leitung von Prof. Dr. Bernhard Strauß am Institut für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie am Universitätsklinikum Jena hat die Verbundkoordination inne. Das Teilprojekt dort trägt den Titel Die ambivalente Rolle der Psychotherapie. Es trägt die Nummer 01-OJ-1908-BAY. Das Teilprojekt Psychiatrie unter der Leitung von Prof. Dr. Eckehard Kumbier im Arbeitsbereich Geschichte der Medizin der Universitätsmedizin Rostock zusammen mit Prof. Dr. Hans-Jürgen Grabe an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Greifswald. Das Teilprojekt trägt den Titel Psychiatrie in der DDR zwischen Hilfe, Verwahrung und Missbrauch. Es trägt die Nummer 01-UJ-1908-CY. Das Teilprojekt Gesundheitssystem wird geleitet durch Privatdozent Dr. Rainer Erikes vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Das Teilprojekt trägt den Titel Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie im Gesundheitssystem der DDR. Es trägt die Nummer 01-UJ-1908-CY.